willkommen zu einer neuen Folge von Games to Listen. Mein Name ist Thomas Vogt, aka TurboWins in der Gamer-Netzwerk und mit dabei ist der geschätzte Co-Host Thomas Seiler, aka Säuli.
Salut zusammen.
Ja, und wenn ihr möchtet wissen, wie ihr mit dem Säuli zocken könnt oder auch mit mir, da geht ihr nämlich am besten auf unsere Webseite www.gamester.tv, weil dort findet ihr im Impressum alle Informationen, also was ist sein Gamertag beim Wii U, was ist sein Gamertag bei der PlayStation 4 und so weiter. Natürlich auch vom Raffi und vom Stefan. Plus findet ihr dort alle Links zur, zum Podcast, wo ihr jetzt hört. Da habt ihr den natürlich schon. Aber vielleicht habt ihr noch keinen Link zur Fernsehsendung Gamester spielt. Könnt ihr das dort auch abonnieren, egal mit welchem Client das ihr kommt. Ob ihr das jetzt im iTunes macht, ob ihr das über YouTube subscribe, alles steht dort. Plus natürlich eben das Archiv selber ist auch vor Ort. Ihr könnt alles auf der Webseite anschauen und anhören. Und ab und zu gibt es auch noch News. Zwar nicht unbedingt News, was ist das neueste heisseste Spiel, sondern eher, was gibt es Neues Geiles in der Schweiz, aber auch dort eher temporäre oder beziehungsweise so kurzfristige Sachen, die hinschreiben. Es ist, unsere Seite ist mehr für uns, eben unser Content und so weiter. Wenn ihr News möchtet haben, könnt ihr auf games.ch gehen. Dort könnt ihr natürlich einen ganzen Haufen News lesen und auch oft Reviews zum Spiel, das wir besprechen. Ich glaube aber, das heutige Spiel, das wir in den Gamers Launch werden anschauen, gibt es dort nicht. Heute geht es um ein Simulationsstrategiespiel. Es nennt sich Atlantic Fleet. Entwickler ist Killerfish Games. Publisher ist ebenfalls Killerfish Games. Und die Plattform, die rauskommt, ist iOS, Android, Windows, PC, Mac, OS X. Also eigentlich überall für iOS und Android. Also auf den Tablets, Handhelds. Das ist schon letztes Jahr im Mai rausgekommen, 2015. Aber für den PC und für den Mac ist es relativ neu. 25. Februar 2016. 16, Altersfreigabe im Apple Store 12 Plus. Für PC und Mac gibt es irgendwie keine PEGI-Freigabe, aber ich glaube, in dem Spiel ist das jetzt nicht so ein tragisches, weil es eben Strategie wird wohl nicht vom Blut nur so treifen, aber ich glaube, das sagt uns das alle nachher mehr. Und gespielt hat er es auf Windows-PC, ich glaube, nicht mehr am meisten, oder?
Ja, dort habe ich es auch gekauft.
Ah, okay. Und iOS ist auch noch reingezogen.
Genau, dort habe ich einfach Demo-Version gespielt.
Okay, eben, genau. Da gibt es nämlich eine kostenlose Demo im iOS und Android. Bei iOS ist es vermutlich so mit In-Game, wie heißt das Ganze da? In-Pay, App-Payment oder so?
Nein, überhaupt nicht. Also auch die Demo-Version ist das volle Spiel.
Okay.
Es hat einfach weniger Content drin, man hat weniger Schiffe und so weiter zur Verfügung, aber man kann alle Spielmodi ausprobieren. Es hat keine Werbung drin, es hat keine Zeitbeschränkung drauf. Und ihr könnt eigentlich, wenn ihr wollt, könnt ihr auch das 50 Stunden lang spielen. Es hat einfach nicht der volle Content und weniger Umfang.
Ja, aber es hat mich jetzt gerade überrascht, weil iOS ja in der Regel keine Option hat eigentlich für richtige Demos. Also dass man einfach
genau, also im iTunes Store heisst Demo-Version Atlantic Fleet Lite.
Okay, also eben ein Lighted ist. Ne?
Genau.
Ah, sehr schön, sehr schön. Also da kann man es dort schon mal anschauen. Ich denke, so spielerisch ist es ja gleich, außer dass man Touch statt mit der Maus drückt.
Ja, ja.
Okay. Geschichte gibt es natürlich auch bei so einem Strategiespiel. Atlantic Fleet, da kann der ein oder andere schon erahnen. Es ist nämlich Schiffli versenkt im Zweiten Weltkrieg. Man spielt 1939 bis 1945 und zwar eben im Atlantik durch die Royal Navy gegen die deutsche Kriegsmarine. Also richtig fight, tack, tack. Und es gibt noch Schwesterspiele und das nennt sich Pacific Fleet und dort ist dann einfach, dort kämpfen die Amerikaner im Pazifik. Gegen die Japaner mit ihrer imperialen Navy, die die dort gehen. Also ein ähnliches Spiel, aber einfach halt vom anderen Meer.
Genau, also die Pacific Fleet ist von der Mechanik her genau das gleiche Spiel. Es hat einfach andere Einheiten und es spielt nicht in der gleichen Region auf dem Globus.
Okay. Jetzt kannst du uns nämlich gerade sagen, ob das einen Einfluss hat, wo man spielt. Aber ich denke nicht. Aber fangen wir an.
Ja, es hat schon einen Einfluss, weil Wind und Wetter und Tag und Nacht spielt auch einen Einfluss, hat auch eine Rolle. Und es wird sogar die Welt weltweiten Wetter simuliert in dem grossen Modus. Okay. Also könnte ich mir vorstellen, dass es im Atlantik vielleicht schon ein bisschen anderes Wetter hat als im Pazifik. Aber kommen wir mal zu den grundlegenden Sachen. Du hast es erwähnt, das ist ein Strategiespiel und das ist wie beim Schiffchen versenken, ganz einfach rundenbasiert. Ich kann meine Schiffchen bewegen und mit denen schiessen. Dann ist der Gegner dran, tut seine Einheiten bewegen und kann schiessen damit. Und dann wechselt das immer so ab, bis irgendjemand gewonnen oder verloren hat.
Wie ist das denn? Du sagst eben rundenbasiert. Du kannst eine schiessen oder hast du so Punkte, wo kannst du fahren und so weiter?
Nein, wir haben im Prinzip zwei Aktionen mit jeder Einheit. Zumindest mit dem Schiff und mit dem U-Boot. Die Aktion ist entweder zuerst bewegen und dann schiessen oder eine andere Aktion machen.
Okay.
Also dann kann ich jetzt meinem Zerstörer sagen, du hast erhöht deine Geschwindigkeit auf 100% und schlägt das Ruder 25 Grad nach links ein. Dann drücke ich auf das Knöpfchen, dann bewegt sich das Schiff und dann kann ich Türme ausrichten und zum Beispiel auf ein gegnerisches Frachtschiff schießen.
Okay, ja, apropos Schiff eben. Wie sieht das aus mit der Auswahl? Was hat man alles zur Verfügung?
Ja, da bin ich wirklich baff gewesen, als ich das gesehen habe. Es ist einfach, es kostet 10 Stutz für Over-the-Handheld-Plattformen. Es hat wirklich eine riesige Unit-Database hinten dran. Es sind etwa 60 Modelle, die sie drin haben. Und im Ganzen hat es etwa 600 verschiedene Schiffe und etwa 350 unterschiedliche U-Boote. Also eben, wenn wir sagen 60 Modelle, ist natürlich klar, von den bestimmten Zerstörern der Deutschen sind vielleicht 100 hergestellt worden. Und von denen haben sie dann 50 abgebildet mit dem richtigen Namen und mit der richtigen Flagge. Und dann kommt man halt näher auf 600 Schiffe.
Aha, okay. Und wie ist das? Kannst du da frei wählen, mit was du dort Schlacht willst ziehen? Oder und gegen wie viel?
Ja, das hängt dann auch ein bisschen vom Spielmodus ab, den man auswählt. Maximal hat man 10 gegen 10 Einheiten in so einem Gefecht. Die Einheiten eben U-Boot, Zerstörer, Kreuzer, Schlachtschiff. Manchmal hat man noch Flüger oder sogar Flugzeugträger, die einem helfen können. Das sind etwa so die Waffen, die man zur Verfügung hat. Und wie du jetzt gesagt hast, wegen den Fahrzeugen, die man auswählen kann, oder dem Schiff, wenn man eine Einzelmission macht, da hat es etwa 30 Stück. Die sind aber alle nach geschicklichen Vorbildern. Mhm. Da kann man natürlich nicht auswählen. Da kann man einfach sagen, ich will jetzt mit den Deutschen oder mit den Engländern Krieg ziehen. Aber es hat auch noch eine Art Mission Editor drin, wo man dann auch wirklich frei zusammenstellen kann, wer gegen wen, welche Schiffe gegen wen und wie lange und zu welcher Tageszeit und so weiter. Das ist ziemlich viel konfiguriert.
Ja, ich natürlich als Geschichtsbanause würde einfach sagen, kannst du das Boot nachher spielen?
Ja.
Wie man den Film ja kennt.
Ja, also einzelne Gefechte von dort kannst du auf jeden Fall nachher spielen, weil das spielt ja in der gleichen Region und wir haben auch die ganze Map, also dort, wo der Film das Boot spielt, die ganze Map und noch einiges mehr ist abgebildet.
Ja, das klingt ja schon
mal. Weil es geht dann wirklich von Russland ganz oben im Norden, Island oben ab, der ganze Pazifik, bis runter auf Argentinien, bis zu den Falklandinseln.
Du hast gesagt, das sind so Einzelmissionen, die der Realität entsprechen. Gibt es dann auch, also ist das zusammenhängend oder gibt es eine Kampagne oder wie ist das?
Es gibt dann auch die Steige, also fangen wir mal eben klein an, sind einfach die Einzelmissionen, dann macht man einzelne Gefechte. Dann gibt es eine Kampagne, dann wählt man aus, ob man mit den Deutschen oder mit den Engländern den Krieg ziehen will, so wie vorher. Und so eine Kampagne dauert dann 50 Missionen lang.
Okay, ui, ja.
Das ist dann relativ lang und da hat es dann auch deutliche Hürden drin. Also erstens mal hat man eine bestimmte Anzahl Ressourcenpunkte und mit denen kann man sich Einheiten kaufen. Und am Anfang kann man natürlich noch nicht das grösste Schlachtschiff und den grössten Flugzeugträger posten. Also fährt man vielleicht irgendwie mit einem kleinen Zerstörer oder mit zwei durchschnittlichen U-Booten an. Dann geht man ins erste Gefecht. Wenn man das schafft, gibt es Ressourcenpunkte, bekommt man mehr Punkte und dann kann man sich dann neue Einheiten kaufen.
Ah, okay.
Und so muss man sich dann die eigene Flotte durch die 50 Missionen durchmanagen. Die werden immer schwieriger. Sie so halbwegs random, also es kommt nicht immer in der ersten Mission der gleiche Gegner und in der zweiten Mission wieder der gleiche Gegner. Und wenn man natürlich ein eigenes Schiff oder eine eigene Einheit, wenn die versenkt wird, dann ist sie versenkt und dann muss man schauen, dass man genug Ressourcen hat, um neue zu kaufen.
Also ist das fast schon permanent oder gibt es ja gleich Continue, wenn jetzt würdest du verlieren, dass so...
Ja, wenn ich eine Schlacht verliere und alle meine Schiffe sind versenkt worden, dann kann ich weitermachen. Wenn ich noch genug Ressourcen habe, um wieder zwei, drei U-Boote zu zerstören und einen Kreuzer zu kaufen, dann kann ich die nächste Mission ziehen.
Aber gibt's
wenn ich aber keine Ressourcenpunkte mehr habe, dann ist fertig, die habe ich verloren.
Es gibt aber kein Safe, wo du machen kannst.
Nein.
Okay, also dann kannst du nicht vorher speichern, bevor du in die Mission gehst.
Nein, du kannst nicht speichern und den Safe-God gibt es da nicht, dass man kann speichern, ausprobieren und dann wieder neu laden. Also das ist Permadeath in dem Sinn.
Okay, also da haben wir jetzt realistisch in der Geschichte nachempfundene Einzelmissionen, etwa 30 Stück, 50 Missionen kampagnenmässig.
Also zwei Kampagnen, also sind es eigentlich 100.
Ah, gibt es noch zwei, du sagst, ah ja genau, wenn du entweder halt die Deutsche oder die Engländer spielst und gibt es sonst noch etwas zusätzlich?
Ja, dann gibt es ja wirklich, das ist der Master-Modus, das nennt sich dann dynamische Kampagne.
Was ist denn das?
Und da fängt das Spiel an im 1939, wo der Krieg angefangen hat, der Zweite Weltkrieg. Da tut man wieder auswählen, auf welcher Seite man sein will. Und dann hat man die ganze Karte vom Pazifik zur Verfügung. Da ist der so, wie man das von U-Boot-Karten kennt, in so Sektoren unterteilt, die irgendwie mit Kürzel beschriftet sind. Mhm. Und da muss man dann wirklich, am Anfang ist es ja für die Deutschen darum gegangen, zu verhindern, dass die Engländer Nachschub bekommen und die möglichst zu isolieren. Und da muss man, dann kann man dann wirklich nach die Einheiten, die sie am Anfang schon zur Verfügung hatten, die verschiedenen U-Boote, sagen, ja, du gehst jetzt vor Gibraltar, du gehst jetzt dort in Position, dann drückst du Next Turn und je nachdem, wo halt die Amis ihre Konvois durchschicken oder die Engländer mit der Flotte unterwegs sind, gibt es dann auch in diesem Sektor einen Kampf. Mhm. Und dann spielt man eigentlich wieder wie in einer normalen Einzelmission, je nachdem, wer gewinnt, wird das resolved, dann kommt dann raus, okay, die Engländer haben fünf Frachtschiffe verloren, einen Zerstörer versenkt, dafür bekommst du sehr viel, so viele Punkte und dann hast du wieder die Ressourcen und dann musst du die ganze Flotte managen. Also wenn dann ein Schiff beschädigt ist, musst du mit dem zurück in den Hafen fahren, musst es flicken, die Schiffe haben Munition, also wenn die Munition ausgeht, musst du vielleicht wieder zurück in den Hafen oder du hast irgendwo ein Schiff, das dich aufmunitionieren kann, musst du dort herfahren, dann musst du wirklich die ganze Flotte von A bis Z managen.
Also da kannst du eigentlich den General spielen.
Da bist du der Admiral, ja.
Genau. Aber das heisst, es hat auch ein bisschen Bezug eben auf Geschichte, also du hast vielleicht an den Orten, wo es die grossen Schlachten gibt, dort wirst du auch kämpfen, aber
genau.
Es ist natürlich
also, das ist dynamisch, aber es hat ja schon gewisse vordefinierte Events drin. Also die Invasion in der Normandie, die findet einfach statt, egal wie gut das du vorher bist. Mhm, okay. Aber wenn du halt der Tag stark bist, dann kannst du halt die ganze Invasionsflotte versenken. Ja, wenn du genug Ressourcen hast und dein Schiff vom richtigen Ort zusammengezogen hast, dann kannst du, wenn du ein bisschen geschichtlich weißt, wenn das was passiert ist, kannst du ein bisschen vorausschauend spielen und kannst natürlich ein bisschen bescheissen.
Ja, das ist ja heute ein bisschen einfacher mit dem Internet. Aber mal nachschauen. Früher hat es geheißen, die Microsoft CDH, die Enzyklopädie. Da hast du das auch so anschauen. Was mich jetzt wundern nimmt, du sagst eben, du kommst Schlachten, aber musst du die Schiffe suchen? Also ist das so ein Fog of War oder wie ist das genau?
Also wenn man eine Schlacht mal anfährt, muss man die Schiffe nicht mehr suchen oder die Gegner. Mhm. Die sind auch alle auf der gleichen Map drauf. Die hat einfach eine Grenze. Nein, die sind nicht eine Grenze, aber man kann abhauen. Also wenn man irgendwie den Rauchgenerator anwirft und Volldampf davon blocht, dann kann man zum Beispiel irgendwann eins aus dem Gefecht abhauen. Mhm. Weil das Ganze ist voll in 3D dargestellt. Also man kann rumzoomen, man kann die Schiffe anschauen, man kann sich die Kamera frei bewegen. Und dann sieht man, hat dann auch wirklich der Fog of War spielt ja eine Rolle, weil wenn ich jetzt mit meinem Zerstörer Rauch lege und vor dem gegnerischen Schlachtschiff durchfahre, dann sehen sie meine Schiffe nicht mehr. Dann können sie auch nicht darauf zielen und dann brechen sie auch weniger gut.
Das nimmt mich jetzt auch noch Wunder mit dem Bereich. Du hast gesagt, Züge selber sind, du hast einfach zwei Züge sozusagen, zwei Sachen, Aktionen, die du kannst machen. Aber musst jetzt du, wenn du schiessest, also du hast deine Kanonen ausrichten und schiessest auf ein anderes Schiff, musst du genau irgendetwas eingeben? Koordinaten, Winkel vom Geschütz oder trifft das einfach immer?
Nein, das trifft eigentlich höchst selten. Okay. Es kommt auf den Schwierigkeitsgrad, den man eingestellt hat, weil man kann dann auch einstellen, dass der Wind und alles noch viel stärker eine Rolle spielen. Aber grundsätzlich ist es so, mit jeder Einheit probiert man einen anderen anzuvisieren. Und dann hat man nach dem ersten Turn hat man vielleicht so, ja, der ist jetzt vielleicht 5,5 Kilometer entfernt, aber es können ja 6 Kilometer sein, du weißt es nicht so genau. Mhm. Und dann, wenn du dann schiessen, dann tust du den Winkel und die Richtung einstellen, dann hast du das Gefühl, ja mal, jetzt kommen wir das müsste jemand bereichen. Dann schiessest und dann siehst du halt die Fontäne ja, 50 Meter hinter dem Schiff. Und dann, wenn der nächste, dann macht der Computer seinen Turn und wenn du wieder dran bist, dann kannst du die Map aufrufen, mit der Einheit dran bist. Und wenn du immer noch die gleiche anvisierst, dann hat er vielleicht schon eine, dann haben sie vielleicht schon eine bessere Einschätzung, wie weit das jetzt da wirklich entfernt ist. Mhm. Und du siehst dann auf der Map auch, wo das deine Fontäne gelegen sind.
Ah, die
das
heißt,
also du kannst ein- und ausschalten, wenn du willst. Du musst es nicht schauen, wenn du nicht willst. Aber es hilft enorm. Klar. Und dementsprechend kannst du dann natürlich beim nächsten Schuss, ja, wenn sie jetzt sagen, es ist 5400 Meter, aber das letzte Mal bin ich 50 Meter zu weit zu lang gewesen, machen wir es noch 50 Meter kürzer.
Okay.
Und dann kannst du dann auch so ein bisschen justieren und dann bist du halt immer ein bisschen am Ausprobieren, ein bisschen breiter schiessen, konzentrierter schiessen, ein bisschen weiter, ein bisschen näher, bis du mal bereichst. Und wenn du mal bereicht hast, dann probierst du dir die Einstellung möglichst zu merken und dann musst du dich drauf holzen.
Okay, aber es kann natürlich, weil der Computer auch drankommt, kann ja er natürlich Schiff darf auch wieder ein bisschen bewegen, was dann das
Ganze ja, weil wenn ihr plötzlich Geschwindigkeit ändert oder eine scharfe Kurve macht, sind die ganzen Berechnungen wieder für den Arsch gewesen. Und wenn du halt noch den Wind hast, wo stark bläst und das eingeschaltet hast, dann musst du das dann immer noch separat einrechnen. Also du kannst nicht einfach anklicken und schießen und er bricht.
Das erinnert mich jetzt wirklich an den History Channel, wenn dort damals die Schlachten kommen, wenn sie da mit CGI machen, sie die noch und dort treffen so die ganze Zeit nicht.
Das ist ja so, aber ich würde jetzt mal sagen, das Atlantic Fleet, vor allem auf dem PC mit einer guten Grafikkarte, sieht besser aus als CGI's History Channel.
Ja, ich weiss, die sehen immer extrem billig aus, dass man einen Nachmittag schneller stellt. Jetzt, du hast ja schon angesprochen, Wetter den Einfluss. Da nehme ich an, muss ja fast, gibt es so Tag und Nacht, oder?
Genau, also in der Nacht bräuchte man natürlich sowieso mal weniger gut, weil man die Gegner nicht so gut sieht. Dann kann man dann zum Beispiel auch Leuchtgranaten schiessen, um das Wasser ein bisschen zu beleuchten. Mhm. Und dann hat man automatisch ein bisschen eine bessere Trefferwahrscheinlichkeit. Also auf gut Deutsch, dein Schiff kann den oder die Crew kann besser einschätzen, wie weit das der Gegner fort ist oder wann er sich herbewegt und wo die Schüsse werden landen.
Also das gibt der Crew, gibt der amix eine Abschätzung. Also du musst nicht komplett selber schätzen, wo sind das 5 Kilometer?
Nein, das wird schon eingeblendet und du kannst auf der Map mit dem Raster von Hand, also mit dem Lineal am Bildschirm versuchen abzumessen, aber du bekommst dann eine Einschätzung und vor allem, wenn die grossen also Kampagnen spielt oder sogar die dynamische Kampagne, die Crews werden, die Besatzungen werden auch besser mit der Zeit. Die haben also noch ein Ranking-System drin.
Ah, okay. Also
und dann haben sie die automatisch, wenn du einen Stern hast, sprechen sie halt besser von Anfang an oder können das besser machen, als wenn du keinen Stern hast.
Aber Crew bleibt, also du kannst die nicht verteilen? Kannst
sagen, nein, das ist nicht wie ein World of Tanks oder so etwas Crew. Also das Schiff hat einfach einen Experience-Wert und dementsprechend geht dir alles ein bisschen besser. Sie können ein bisschen schneller reparieren, sie reagieren besser, sie können besser schiessen und so weiter.
Dann kommen sie rufen über und der Gegner zittert dann vor Angst, wenn sie ihn sehen.
Genau.
Jetzt, was mich noch wundernimmt, du bist ja einer, der sich meistens ein bisschen stört, wenn es ein Zeitlimit gibt. Wie ist es da? Ist zwar durch die Runde basierend, aber es gibt ja gleich Spiele, wo es Zeitlimit hat.
Hier gibt es keins. Okay. Also da kann man nach, wenn man dran ist, kann man nach Herzenslust rumschauen, was man machen, die Map studieren, die gegnerischen Schiffsmodelle bestaunen, was auch immer. Da hat man also kein Zeitlimit.
Okay. Und wie ist es so, Schiffe sind ja grosse, sind ja wie Tanks, oder? Die können nicht einfach wie ein Auto schnell links ausweichen, rechts ausweichen. Wie ist das da umgesetzt?
Ja, also die Physik spielt schon eine rechte Rolle. Also wenn man mit einem Schlachtschiff mit 30 Knoten daherkommt und das Gefühl hat, im nächsten Turn will ich anhalten, geht das einfach nicht. Das Schiff hat schlicht keine Bremse.
Ja, genau.
Die kann man dann vielleicht in Rückwärtsgang schalten und dann fährt es sich dann langsam auf Abbremsen und 4 Turns später steht dann vielleicht der Kahn erst. Und das Gleiche ist natürlich auch, wenn man eben Kurven machen oder Manöver machen mit gewissen Schiffen. Auch wenn man das Ruder auf 35 Grad einschlägt, passiert halt nicht so viel. Und bei einem kleinen Zerstörer, der wendig ist, der macht halt in einem Turn, wenn man das Ruder so stark einschlägt, dreht sich dann vielleicht gerade um 180 Grad.
Denn ich als alter Ports of Call-Spieler, der einen ganzen Haufen Schiffs versenkt hat, wo ich in den Hafen einfahren wollte, wie ist es denn da, wenn du gesagt hast, manchmal musst du zurück, musst du da richtig aufpassen oder dort ist es dann vereinfacht?
Ja, also in den Hafen musst du hier nicht reinfahren und ich habe auf einer Map auch noch keine Hindernisse wie Klippen oder so gesehen. Aber die ganze Modelle und auch das Schadensmodell ist also physikbasiert. Das läuft nicht einfach mit einem Hitpoint-Balken. Also man kann nicht, wenn ich jetzt mit einem kleinen Zerstörer komme, mit irgendeiner ganz mini, mit einer Pistole, hätte ich gleich gesagt, zum Schlachtschiff mit einem Meter Panzerung, da kann ich lange drauf schießen und das passiert einfach genau gar nichts. Also dann muss ich nicht 100 Mal drauf schießen und dann mit 100 Mal einen Hitpoint fortnehmen, habe ich einen Kill, dann kann ich 200 Mal drauf schießen und es wird nie etwas passieren.
Was heisst das jetzt, wenn jetzt Leute, die nicht so bewandert sind jetzt mit dem Ganzen, mit dem Schiff vielleicht im Detail, sie haben aber Interesse an so einem Spiel, wird dann da aber auch ein bisschen Hintergrundinformation geliefert, eben, dass man weiss, mit dem Schlachter solltest du vielleicht nicht gegen den antreten oder so?
Ja, es hat schon Tutorials und es hat Hilfe drinnen und da steht zum Beispiel an, welcher Schiff das Panzer zieht und welcher nicht und man hat meistens panzerbrechende und explosive Munition dabei auf diesen Schiffen, also da wird einem schon gesagt, welche Munition das man soll brauchen, aber dass man jetzt mit einem Torpedoboot nicht Hindenburg geht angreifen, das sagen sie einem nicht, da gehen sie einfach davon aus, dass du nicht so wahnsinnig bist.
Okay. Aber es hat Hilfe drinnen, das ist ja schon mal...
Ja, es wird eigentlich relativ viel erklärt und eben auch das mit dem Physikmodell, also Also eben, so ein jedes Schiff hat ja einzelne Bauteile, die separat kaputt gehen können, wie irgendwie der Ausguck oder der Radar oder einzelne Türme oder die Ruderanlage. Oder kann man auch den Maschinenraum kaputt schiessen, dann können sie kein Wasser mehr pumpen und dann schiessen sie auf die Seite ein Loch in den Rumpf hinein und dann fängt es sich langsam an zu tilten, dann bekommt es den Schräglage und zuft ab. Und so solche Sachen funktionieren also.
Das ist gut. Jetzt, du hast auch erwähnt, dass es verschiedene Schwierigkeitsgrade gibt, ganz am Anfang. Jetzt ist für mich die Frage, was heisst das? Agiert der Computer wirklich cleverer oder trifft er einfach dafür mit jedem Schuss?
Ja, nein, es hat mehr damit zu tun, ob man zum Beispiel, wie stark das jetzt der Wind einen Effekt hat oder ob in der Kampagne der Computer darf Schiffe, die versenkt sind, respawnen und sie neu kaufen.
Okay.
Oder einfach ein Hardmode. Also, es hat mehr, ja, mal sind die Bereiche noch ein bisschen besser, wenn man es auf schwieriger einstellt. Also, das kann man schon einstellen.
Okay, aber es ist nicht so, dass es das frustig ist, dass er einfach trifft mit jedem Schuss das erste Mal perfekt.
Nein, das kann schon in einer normalen Mission mit normalem Schwierigkeitsgrad frustig sein, wenn du fünfmal Baller ist und schießt immer daneben und er macht die erste Salve und schießt er gerade das Munitionslager kaputt.
Ja, dann ist
und dann explodiert der Kahn und du hast verloren und das regt auf.
Jetzt Explosionen, wie sieht das optisch aus? Du hast gesagt, es sieht auf dem PC ziemlich gut aus, wenn man
grafisch. Ja, mein PC ist jetzt grafisch nicht so hochgerüstet. Auf dem iPad hat es fast besser ausgesehen. Das Ganze läuft mit der Unity Engine. Mhm. Und es ist halt, also auf dem PC mit der guten Grafikkarte hat es halt dann wirklich die Wellen und Lichteffekte und Explosionen und ist schon viel detaillierter als jetzt auf dem Laptop, wo ich es meistens gespielt habe. Aber sie haben sich auch wirklich Mühe gegeben, die Schiffe schön zu modellieren mit den Deckaufbauten, die Waffen, die sich bewegen. Es ist nicht statisch, das ist nicht einfach ein Kreuzchen oder irgendetwas. Es ist wirklich voll 3D und es hat mich wirklich erstaunt, wie viel Herzblut das da ist reingesteckt worden für die Fahrzeuge und auch das Schadensmodell näher zu modellieren. Weil man sieht ja, wenn man den Turm kaputt geschossen hat oder irgendwie Einschusslöcher auf der Seite oder wenn man irgendwie den Rumpf bräucht hat und so Sachen. Oder eben, wenn es brennt und der Rauch.
Ja, das tönt schon einmal nicht schlecht. Und es tönt. Wie tönt es?
Es knallt.
Es knallt.
Ja, also der Sound ist mir jetzt... Es ist irgendwie so ein bisschen orchestrale Hintergrundmusik, wo man nicht viel gesagt hat. Und während dem Kampf, da hört man halt wie Geschütze schiessen, wie Granaten fliegen, wie das Wasser plätschert oder wie beim Abtauchen, wie es ein bisschen gurgelt mit dem U-Boot und so Sachen. Es ist einfach mehr Soundeffekte als Musik.
Ja, aber ich glaube, das reicht ja auch, weil was willst du jetzt so hohe Musik haben?
Nein, also wenn ich Musik haben will, habe ich dann Spotify oder etwas anderes im Hintergrund laufen. Weil das Spiel könnte man komplett ohne Ton spielen. Also, Es gibt halt eine gewisse Befriedigung, wenn man mit den grossen Kanonen so einen richtigen schönen Treffer landet und dann kästelt es richtig.
Da kann ich natürlich nur eins sagen, das ist das ideale Spiel zum Podcast hören nebenbei.
Ja, es ist kein Arcade-Spiel, es braucht aber schon noch recht viel Konzentration. Also ich habe es auch schon probiert mit Hockey-Matchen und sonst nebendurch und ich habe mich dann doch immer recht müssen konzentrieren, weil wenn du im falschen Moment ein falsches Manöver machst, dann zeigst du halt vielleicht dem Gegner irgendwie deine Rückseite oder was auch immer und wenn ich dort hast du halt gerade das Schiff verloren. Also man muss schon ein bisschen aufpassen, vor allem, wie man sich dann positioniert auf der Schlachtwelt und mit welchen Einheiten man woher fährt.
Okay, aber vielleicht wer geübt ist oder einen seichten Podcast hören will.
Dann geht das vielleicht schon, ja. Weil der Computer wendet dann schon auch Taktiken an, die man aus dem Zweiten Weltkrieg kennt. Also ein U-Boot an der Wasseroberfläche, der trägt den Zerstörer, gibt Vollgas und kommt auf dich zu und probiert dich einfach zu rammen. Das kann dann relativ schnell gehen. Und das ist ja das einzige Manko, das ich im Spiel habe, wenn so eine Mission abfährt, egal in welchem Modus das man jetzt unterwegs ist, dann sind Positionen auf der Karte einfach vorgegeben. Und dann kann es schon passieren, dass man einfach mit irgendeiner Einheit völlig unvorteilhaft extrem nach bei den Gegnern steht. Und wenn das gerade das Schlachtschiff ist und nebendran sind vier Zerstörer, die je 20 Torpedos können abführen können, dann hast du nach dem zweiten Turn deine teuerste Einheit verloren und du hast gar nicht etwas können machen.
Okay, das ist aber jetzt dem Random geschuldet,
oder? Ja, und es ist nicht immer so, es ist selten so, aber wenn es vorkommt und wegen dem halt einfach eine gute Einheit verliest, dann nervt es wirklich. Das wäre ein bisschen, wenn man einen Custom-Editor hat, wo man selber Missionen machen könnte, wäre es cool, wenn man dort könnte platzieren könnte, welche Einheit wo soll anfangen soll und wer das den Rest hören hat.
Ja, wäre eigentlich nicht so schlecht, oder? Wäre ja auch fair. Ich meine, du darfst dir einen Vorteil geben, wenn du sie selber machst.
Genau, also in der Kampagne ist es mir nicht selten aufgefallen, es ist war einmal, zweimal und dann hat sie auch, ich habe es gesagt, es hat mich dann einfach fürchterlich aufgeregt, darum tue ich es jetzt mal erwähnen. Aber generell ist es eigentlich kein Problem.
Hast du sonst noch etwas, wo du gerade noch erwähnen
willst? Nein, eigentlich habe ich schon relativ viel gelaufen über das Spiel. Ich kann es empfehlen für alle, die sich ein bisschen für den Zweiten Weltkrieg empfehlen, interessieren. Weil es hat halt auch noch coole Unit-Databases, wo die Einheiten ein bisschen erklärt werden, die Waffen drin sind. Es ist definitiv kein Arcade-Spiel, wo man einfach schnell ein bisschen Flappy Bird 2-3 Minuten geht spielen. Weil es braucht schon ein bisschen Arbeitungszeit, bis man die Controls kennt, bis man weiss, welche Anzeige was bedeutet und was man damit am gescheitsten anfängt. Dafür macht es dann auch, wenn man das mal ein bisschen Intus hat, so eine Mission geht dann vielleicht 5, vielleicht mal 15 Minuten, dann ist es dann wieder relativ kurzweilig. Dann kann man es dann wieder zwischendurch spielen.
Okay. Du weißt nicht, wie krass die Leute Flappy Bird spielen. Da gibt es Leute, die sind genauso verbissen wie bei Strategiespielen.
Ja, klar.
Stunden. Vielleicht noch, ich habe doch noch abschließende Frage jetzt trotzdem im Fazit. Man kann es nur allein spielen. He?
Ja, es ist Singleplayer. Ja. Ich habe extra noch einmal geschaut, ich habe keinen Modus gefunden, wo man es irgendwie gegeneinander könnte spielen.
Ja, würde sich irgendwie noch ein bisschen ergeben, oder so bei Random-Geschichten?
Ja, vor allem für Einzelmissionen oder Einzelschlachten. Genau. Aber ich habe jetzt nichts gefunden.
Ja, gut. Und das vielleicht beim Atlantic Fleet 2.
Ja, bei Pacific Fleet habe ich noch nicht ausprobiert. Vielleicht haben sie das der dritte, aber so von dem, was ich gesehen habe, ist es ein identisches Spiel.
Gut, ja, klingt das wirklich nach einem interessanten Strategiespiel, wo egal an iOS oder PC oder eben Mac, kann man sich das sicher anschauen. Und er kostet ja auch nicht die Welt, also von dem her.
Ja, also ich habe es bei Android für 9 Franken gefunden, bei iOS oder bei Steam für 10 Franken.
Okay, also dann kann man sagen, für Android, iOS ist es teuer.
Teuer, ja, genau.
Und für einen PC ist es günstig.
Richtig, genau. Aber wie schon gesagt, für ein iOS, also für ein mobiles Spiel, hat es halt wirklich einen grossen Umfang. Mhm. Also es ist wirklich viel drin. Also es ist die iOS und die PC-Version unterscheiden sich nicht, abgesehen von der Grafik.
Würdest du sagen, eher Tablet, weniger auf dem Phone?
Ja, ein grösserer Bildschirm hilft auf jeden Fall. Also ich habe es jetzt auf dem Phone auch probiert und müssen sagen, auf dem Tablet ist schon einiges angenehmer.
Okay, Soili, dann danke dir für die
Ausführungen. Bitte, gern geschehen.
Danke den Zuhörern und Zuhörerinnen wie immer fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt auch Spass daran gehabt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Ciao zusammen.
Tschüss zusammen.